Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute gar nicht mit so einem starken Science-Fiction-Thema, dafür starten wir, das heißt Sven, ich und ein ganz spezieller Gast, den wir euch gleich vorstellen wollen, in ein neues Thema. Denn neben unserem Tolkien-Podcast oder Podcast-Format zum närrischen Tuck starte ich mit Sven jetzt auch eine Reihe, in der wir uns explizit deutschsprachige Fantasy anschauen und in die großen Reihen mal so reinschnüffeln und euch vielleicht so ein bisschen Eindruck geben wollen, was in der einzelnen Reihe so der Schwerpunkt ist. Dazu sprechen wir heute über eine Romanreihe, die mittlerweile schon sehr lange unterwegs ist, zumindest sehr viele Bände schon produziert hat und die in einer eigenen Rollenspiel-Fantasy-Welt spielt, nämlich in der Welt von Das Schwarze Auge. Wir sprechen heute über die Filesonsaga, im Genaueren um den ersten Band Nordwärts. Dazu darf ich begrüßen Sven Fässer, heute wieder dabei. Hallo Sven.
Hallo.
Und an unseren speziellen Spezialgast heute Abend 12 zum Gruße, Robert Corvus. Guten Tag.
Ja, die 12 zum Gruße. Guten Abend.
Ja, schön, dass das geklappt hat, dass wir endlich mal einen Autor bei unserem Podcast mit dabei haben. Auch nicht in dem Sinne, dass wir ein normales Interview machen, sondern dass wir einfach in unserer ganz normalen Podcast-Weise über ein Buch sprechen und diesmal einfach den Robert Corvus mit auf die Reise nehmen und einfach ihn hier und da ein bisschen löchern können, warum denn etwas so passiert ist, wie es passiert ist im Roman. Robert, magst du dich unserem Zuhörer noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Robert Corvus. Ich bin hauptberuflicher Schriftsteller seit 2013. Ich habe vorher unter einem anderen Pseudonym geschrieben, nämlich Vernon Crowe. Damals habe ich auch schon einige Romane in der Welt von Das Schwarze Auge schreiben dürfen, unter anderem auch bei Battletech, das ist ein anderes Franchise, ist halt Science Fiction. Und ja, ich veröffentliche hauptsächlich im Piper Verlag meine Romane, Fantasy und Science Fiction. Aktuell Die Gezeiten der Macht ist meine Trilogie, die ich letztes Jahr da abschließen konnte. Ich schreibe auch bei Perry Roden mit, habe bei Perry Roden Neo einiges gemacht. Jetzt aktuell bin ich aktiv in der Hauptserie. Und was ja der Anlass für das Gespräch heute Abend ist, ich schreibe auch gemeinsam mit dem Bernhard Hennen an der Filerson-Saga. Die basiert auf einer Rollenspielkampagne, die eben in der Welt von Das Schwarze Auge angesiedelt ist, von 1990 erschienen ist. Die hat der Bernhard damals geschrieben. Und wir gemeinsam sind jetzt da dran, diese 12 Abenteuer in 12 Romane umzusetzen. Die erscheinen beim Heine Verlag. 9 sind erschienen. Am 10. arbeiten wir gerade aktuell. Der soll dann im Oktober 2021 erscheinen. Und ich glaube, zur Einordnung für die Leute, die nicht so in der Fantasy-Szene drin sind, ist es vielleicht ganz interessant, dass es tatsächlich im Buchmarkt derzeit die erfolgreichste Reihe ist, die in Deutschland geschrieben wird. Denn von diesen 9 bislang erschienenen Bänden sind 6 auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen, und zwar die neueren 6.
Das ist sehr beeindruckend für so, gerade für so etwas, was ja schon echt lange unterwegs ist und was in meinen Sphären, was Rollenspiel angeht, ich bin persönlich kein Pen-and-Paper-Spieler und ich habe auch relativ wenig Berührungspunkte damit. Natürlich kommt man nicht umhin, hier und da mit Dungeons and Dragons mal in Berührung zu kommen. Aber mit dem deutschen Counterpart, Das Schwarze Auge, hatte ich persönlich nie meine Berührungspunkte. Natürlich hat man so Begriffe, was Aventurien ist und was die 12 sind. Und natürlich hat man das ein oder andere Computerspiel mal gespielt aus der Richtung. Ich denke da an die Schicksalsklinge hießen die Dinger, glaube ich, die Rollenspiele.
Ja.
Ja, genau. Oh Gott, wie hieß das? Mensch. Das waren 3 Stück.
Schicksalsklinge ist richtig.
Schicksalsklinge? Und wie hießen die anderen?
Nordland-Trilogie,
genau.
Ja, genau.
SSX? Ja, irgendwie so war das.
Also, das ist auch, es ist auch tatsächlich, du sagst ja ganz richtig, es ist eine Rollenspielwelt. Vielleicht da noch, ich weiß nicht, wie ausschweifend wir das diskutieren wollen, aber das hatte 3 Erfinder. Hans-Joachim Alpers, Ulrich Kiesow und Werner Fuchs. Und die gemeinsam haben mal Dungeons and Dragons gespielt und haben dann gesagt, komm, das kommen wir auch, und haben Das Schwarze Auge gemacht, zusammen mit Schmidt-Spiele. Und die hatten eine unterschiedliche Sicht darauf. Also diese Rollenspielsicht, dieses absolut im Rollenspiel aufgehen und sagen, das ist jetzt ja wirklich damals natürlich noch ein ganz revolutionäres Spielprinzip. Und das wollen wir gerne auch in Deutschland etablieren und das müssen wir den Leuten näher bringen. Das war die Sicht von Uli Kieso. Werner Fuchs hatte eine ganz andere und hat auch heute noch eine ganz andere Sicht auf diese Sache. Der hat gesagt, für mich ist es die Fantasy-Welt. Und das ist das, was das Entscheidende ist. Diese Fantasy-Welt Aventurien, inzwischen schon ein bisschen erweitert und noch weitere Kontinente. Diese Welt, die das schwarze Auge bietet, das interessiert mich, das fasziniert mich. Und das Rollenspiel ist eine Inkarnationsformen davon, die Computerspiele, die du jetzt angesprochen hast, sind eine weitere. Und interessanterweise, aufgrund der Verkaufszahlen, darf man annehmen, dass es mehr Leute gibt, die mit das schwarze Auge über die Computerspiele in Verbindung gekommen sind, als über das Rollenspiel. Heute die Verkaufszahlen aktuell von dieser Romanreihe, also Spiegel-Bestsellerliste, sind natürlich höher als die von den Rollenspielprodukten. Trotzdem hast du schon, oder ist diese Wahrnehmung nicht falsch, dass man sagt, es ist erstmal ein Rollenspielprodukt, weil der Kern der Entwicklung, also das, was das Ganze vorantreibt, das ist das Rollenspiel.
Ja, genau, und in diesem Rollenspiel gab es dann Spielbücher oder Kampagnenbücher, wie du sagtest, 12 Stück an der Zahl. Natürlich 12, welche Anzahl auch sonst. Und die schrieb damals der Bernhard Henn. Und darauf habt ihr euch dann aufgebaut, eine Romanreihe. Kannst du uns mal erzählen, wie es dazu eigentlich gekommen ist?
Also es gab natürlich sehr viele Abenteuer. Diese 12 Abenteuer gemeinsam bilden eine der Kampagnen bei das Schwarze Auge, nämlich die Flerson-Saga. Und diese Kampagne war damals, 1990, als der Bernhard das geschrieben hat, sehr grundlegend. Da muss man sich vorstellen, dass das Schwarze Auge, also heute kann man da ein Studium drüber ablegen, im Prinzip, bei dem vielen Material, das es dazu gibt. Du kannst dein Diplom in Aventuristik machen, im Grunde, ja. Aber damals war das natürlich nicht so. Damals hat man angefangen mit einer Stadt Havena, die dort eben in dieser Fantasy-Welt angesiedelt ist, wo so die ersten Sachen gespielt haben und hat dann so ein paar Tupfer gesetzt auf so einer Karte, die Karte dieses Kontinents Aventurien gab es recht früh, aber es gab halt wenig, eigentlich glaube ich sogar von Anfang an, aber es gab halt wenig, was beschrieben war. Man hat eben so eine Karte gehabt, aber man hat ein paar Gebirge benannt und so weiter, aber man wusste halt nicht, was da jetzt wirklich ist. Das war in dem Moment noch nicht wichtig, man wollte ja erstmal loslegen. Und Bernhard Henn hatte die damals naheliegende und nützliche und für alle gute Idee zu sagen, diese vielen, vielen Länder, die es dort gibt, insbesondere so an der Peripherie, also so außenrum, der hohe Norden, der weite Osten, der tiefe Süden und so, die sind ja noch gar nicht beschrieben. Und jetzt wäre es doch mal nach 5 Jahren, die das Rollenspiel hier erfolgreich am Markt ist, angebracht, wenn man den Spielern die Möglichkeit gibt, diese Region mal kennenzulernen, dass man die Welt im Ganzen, dass man da mal einen Eindruck von bekommt. Das war die Idee oder ist die Idee der Flerson-Saga. Es ist also eine Wettfahrt, eine Rundreise, die einmal um die Außenbereiche von Aventurien drumherum führt, sozusagen. Und damit ist dann die Grundidee, dass man sagt, man hat in jedem dieser 12 Abenteuer die Gelegenheit, eine andere Region Aventuriens kennenzulernen. Das Zentrale, dieses kaiserliche Mittelreich, spart man aus, aber so von diesen anderen Reichen lernt man dann in jedem Abenteuer eins kennen. Das ist so die grundsätzliche Idee mal. So, das war sehr erfolgreich. Also das ist mehrfach neu aufgelegt worden und wurde also jahrzehntelang gespielt. Und es gibt ein eigenes Internetforum von Leuten, die jetzt sich über diese Abenteuer austauschen und noch Zusatzmaterial eben aus der Fangemeinde heraus dort online stellen, auf das man dann zugreifen kann und so weiter und so weiter. Also das ist ein Evergreen geworden, diese Flerson-Saga. Bernhard Henn hat ja bekanntermaßen danach dann etwas andere Wege beschritten. Er hat dann sich als Schriftsteller etabliert. Mit einem sehr, sehr großen Erfolg mit der Reihe um die Elfen. Hat also inzwischen mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft, weltweit, von seinen Büchern. Ist also in verschiedene Sprachen übersetzt. Und trotzdem ist diese Flerson-Saga für ihn aus seiner Sicht emotional am Herzen so der Ursprung dieser Sache. Das war so sein erster großer Erfolg, wo dann auch klar war, er würde nie wieder was Ordentliches arbeiten. Ne? Also das war dann so, da ging es dann so los. Ne? So, jetzt 2013 oder 14 müsste das, ich glaube 13 ist es sogar schon gewesen, war dann der Werner Fuchs, einer dieser drei Miterfinder von das Schwarze Auge. Der war dann der Meinung, also ich hatte ja gesagt, sein Ansatz war nie, dass er gesagt hat, es gibt das Rollenspiel und ein bisschen Zusatzmaterial, sondern sein Ansatz war, es gibt diese Welt. Und er kommt eigentlich aus der Literatur. Also er war Herausgeber bei Fischer Orbit, glaube ich. Er ist Literaturagent unter anderem von George R. R. Martin, also der langjährigste Agent, den George R. R. Martin hat, das ist Werner Fuchs, eben für den deutschsprachigen Markt. Er hat nämlich in Amerika seinen Agenten gewechselt, in Deutschland aber behalten. Und Werner ist so auch sein Kumpel, kann man auch sagen. Und er kommt eben so aus dieser Literatur und hat eben gesagt, so mein Kind, das schwarze Auge, das ich miterfunden habe, das gibt's, da gibt's zwar eine sehr umfangreiche Romanreihe, die es aber nie in den Buchhandel so richtig geschafft hat. Die wird mehr so über die Spieleläden vertrieben. Eben erst bei Fantasy Productions, und, also früher bei Heine, da war es natürlich im Buchhandel, aber dann Fantasy Productions und dann jetzt bei Ulysses erscheinen. Und die kommen aber nicht so richtig in den Buchhandel. Und das ist aber so sein Wunsch eigentlich mal gewesen, eine richtig große Geschichte nochmal zu erzählen, in Romanform, in Buchhandel, die in seiner Fantasy-Welt spielt. Das hatte dann ein Vorspiel mit Die Türme von Tal'Adur. Da war ich der Fachredakteur sozusagen, also der sowas wie Klaus Frick ist bei Perry Rhodan, weil ich für Die Türme von Tal'Adur war, eine sechsteilige Taschenbuchreihe, die wir also mit sechs Autorinnen bzw. Autoren geschrieben haben, um das mal auszuprobieren, ob das überhaupt geht, ob man das schafft in diesem Setting da. Und das haben wir auch geschafft, das ist dann rausgekommen, und aber natürlich dann eben auch bei Ulysses Spiele, die einfach keine Chance haben, im Buchmarkt so richtig reinzukommen. So, das heißt, wir wussten grundsätzlich mal, wie das geht, wie das funktioniert, wie man so eine Reihe innerhalb von Aventurien vernünftig machen kann. Und Bernhard hatte immer noch die Filiazon-Saga an seinem Herzen. Ja. So, das wusste natürlich Werner. Und dann hat er ihm, ich glaube, auf einer MagicCon, ich weiß es nicht mehr genau, auf irgendeiner Convention, da war ich halt noch nicht dabei, da hat er halt dem Bernhard gesagt, hier, ich weiß doch, dein Herzensprojekt von damals, das kann man doch nochmal groß rausbringen. Und dann hat Bernhard gesagt, ja, da denke ich oft dran, aber du weißt ja, ich habe hier meinen großen Erfolg mit den Elfen und die Fans wollen immer mehr und der Verlag auch und eben die wollen alle immer mehr. Das kann ich gar nicht, da komme ich gar nicht zeitlich auf die Wille, dass ich da so eine epische Geschichte angemessen erzählen könnte und das zwischen dem, was ich inzwischen sonst so mache, da so reinkriege. Und dann sagte Werner, da gibt's jetzt verschiedene Versionen davon, was Werner sagte. Ich erzähle mal meine. Er sagt, ich habe hier einen talentierten Autor in meinem Stall, weil er kannte mich ja über diese DSA-Romane und Battletech-Romane, die ich als Bernard Core geschrieben hatte. Er hat auch schon mal so eine längerteiliges Projekt durchgezogen. Der macht das. Ne? Und du musst ja überlegen, lieber Bernhard, ihr müsst dann ja auch Lesungen machen zusammen und da braucht ihr also jemanden, der absolut heldenhaft und super aussieht, um Filiasson zu verkörpern. Um also Kapitän Filiasson angemessen zu verkörpern, um Begeisterungsstürme im Publikum hervorzurufen. Dieser letzte Teil ist jetzt meine Version der Geschichte, das würde Bernhard anders erzählen.
Kommt drauf an, wer die Saga singt, gell?
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz führte das dann dazu, dass wir uns dann zu dritt getroffen haben. Und Bernhard hat dann gebeten, dass ich ihm mal meinen besten Roman mitbringe, damit er sich da mal so reinliest. Wir kannten uns vorher nämlich nur flüchtig. Also in der Fantasy-Szene, alle, die da so ein bisschen aktiver sind, die kennen sich immer so vom Sehen, weil man sich die Klinke in die Hand gibt, wenn man so diese Lesungsräume auf Conventions, wenn da die Besetzung wechselt. Also in dem Sinne kannten wir uns schon, aber wir hatten noch nie länger miteinander gesprochen. Dann hat er das gelesen.
Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich meine, Bernhard Hennen, mein Erstkontakt war auch die Elfen und ich liebe die Elfen-Trilogie, also die erste Trilogie und auch die Elfenritter und was halt danach noch alles gekommen ist, mag ich alles sehr gerne. Wie bist du da in das Gespräch gestartet? Da warst du doch bestimmt höllisch aufgeregt, oder?
Nee, ich bin bei sowas nie aufgeregt.
Nee? Okay, nee. Krass.
Aber du musst ja, das ist auch. Ich war ja mal im echten Leben Unternehmensberater. Da sitzt du in einem Raum mit Leuten, die haben einen Jahresverdienst von 2 oder 3 Millionen Euro. Die erzählen dir, bitte lassen Sie uns halbwegs pünktlich Schluss machen, ich muss noch zum Golf mit Herrn Siemens. Warum soll ich aufgeregt sein bei Bernhard Hennen?
Ja, wie gesagt, für mich ist ja jeweils individuell, wenn du halt die Elfen nicht magst oder wie gesagt, ich bin ja noch ein ganzes Stück jünger, ne? Ich bin ja 91er Baujahr und für mich ist das halt so in meine Pubertät, ist das ein wichtiger Begleiter, diese Bücher gewesen und wenn du dann halt rausfindest, dass der Bernhard Hennen gar nicht so ist, wie du ihn dir vorgestellt hast und der dann gar nicht so wirklich sympathisch ist, dann hast du natürlich ein richtiges Problem.
Ja, bestimmt, aber also ich war jedenfalls nicht aufgeregt, kann ich nicht sagen. Und ich glaube, er war auch nicht aufgeregt. Also er hat ja natürlich auch überhaupt keinen Grund dazu. Nee, aber also das war wirklich ein ganz sachliches Gespräch, kann man sagen. Wir haben uns halt so ein bisschen abgeklopft. Was ist uns wichtig beim Schreiben? Was ist so unser Ansatz und so? Wie würden wir uns das vorstellen, wenn wir da zusammenarbeiten würden? Und dann hat er eben erstmal, ich habe ihm dann 2 Bücher auch mitgebracht, die hat er dann mitgenommen und hat die auch gelesen. Und offensichtlich ist es dann positiv ausgefallen, was er dann da gelesen hat. Und dann kam die Verlagssuche, bei welchem Verlag wir das denn wohl machen wollen. Da war dann aber auch relativ schnell klar, dass Heine das machen würde, weil das damals sein Hausverlag gewesen ist. Und er natürlich der viel, viel größere Name ist im Buchmarkt. Und dann war auch klar, dass man dann zu dem geht, wenn die irgendwie akzeptable Konditionen anbieten, was sie auch getan haben. Aber was noch sehr denkwürdig war, war unser Y-Chromosom-Moment, wo wir uns beim Galaktischen Forum getroffen haben, auf der Frankfurter Buchmesse. Das wurde damals, das ist so eine Veranstaltung, wo man nur mit Einladung hinkommt. Und zwar werden eingeladen Leute, die irgendwas so mit der fantastischen Literatur im deutschsprachigen Raum zu tun haben. Verleger, Lektoren, aber eben auch Autoren. Und so sind wir da dann eben beide gewesen, haben uns da dann getroffen. Und da wurde das allmählich konkreter. Und da lehnten wir dann so lässig an der Theke und haben dann überlegt, wie lange wir dann wohl brauchen, um die Filiazon-Saga als Romanreihe umzusetzen. Und ja, da gingen dann so, ich glaube, dann doch die maskulinen Hormone mit uns durch, weil dann keiner zucken wollte. Und letztlich haben wir uns dann gegenseitig so aufgeputscht und uns dann immer eingeredet, ja, das ist, ach mein Gott, das ist ja alles im Prinzip schon fertig und das gibt's ja schon als Abenteuer und wir sind ja Profis und ja gut, 12 Abenteuer, meine Güte, da machen wir halt, ja, alle 2 Monate einen Roman, 6 in einem Jahr, 2 Jahre ist die Drops gelutscht.
Uiuiuiui.
Das hat nicht ganz so geklappt. Obwohl man tatsächlich sagen muss, dass Heine im ersten Jahr, als das gestartet ist, 2016 gleich 3 Romane veröffentlicht hat.
Ja gut, ist ja dann ein ganz schönes Brett, was sie dann rausbringen. Ne? Also.
Ja, klar. Also das ist auch, die haben auch zunächst oder überhaupt immer so 3er-Blöcke eingekauft. Also du kriegst ja so als Autor vorab einen Vertrag, außer du schreibst für Perry Roden da nicht, aber sonst kriegst du vorab einen Vertrag mit einem Vorschuss. Und die haben tatsächlich nicht gesagt, wir kaufen jetzt 12 ein, sondern wir kaufen 3 und dann nochmal 3 und nochmal 3 und nochmal 3. Also inzwischen haben sie alle 12 gekauft. Aber das haben sie schon gemacht. Was man auch sagen kann, ist, diese Verträge lauten auf jeweils 400 Normseiten pro Buch. Das wären in Druckseiten 380 so ungefähr, 370, 380.
Das habt ihr gar nicht überschritten, ne?
Ja, also wir haben jetzt auch tatsächlich Diskussionen mit dem Verlag für den 10. Band, weil wir, also der Verlag hat gesagt, es sollten nicht mehr als 900 Druckseiten werden pro Band. Und das würde für uns bedeuten, es werden dürfen höchstens so ungefähr 990 Normseiten sein, vielleicht 1000. Das könnte knapp werden. Also müssen wir mal gucken. Bernhard fängt jetzt an zu schreiben, ich habe meinen Teil fertig. Aber müssen wir mal gucken, ob das klappt.
Ich kann das ja mal so als Buchhandlungsgänger erzählen, wie ich das immer wahrnehme, wenn ich, also jetzt ganz aus meiner subjektiven Wahrnehmung, wenn ich ein Science-Fiction-Buch suche oder ein Science-Fiction-Buch in der Hand habe, will ich keinen 1000-Seiten-Wälzer haben. Da will ich so 200, 300 Seiten. Im Gegensatz dazu, wenn ich ein Fantasy-Buch habe, was unter einer gewissen Menge an Seiten ist, dann fühlt sich das für mich immer komisch an. Und ihr habt da echt, also jetzt gerade mit den ersten Bänden, ich habe jetzt auch das 8. noch im Regal stehen, habt ihr eine gute Menge, wo sich das gut anfühlt, von der Seitenzahl zum Genre. Macht das irgendwie Sinn? Ich weiß es nicht. Kennt ihr das?
Also das, doch, das ist mit Sicherheit so. Also Krimi-Leser haben zum Beispiel auch so den Anspruch, dass sie, oder oft den Anspruch, dass sie sagen, ich lese so ein Taschenbuch in einem Zug durch. Das mache ich gerne. So, ja? Und das ist bei Fantasy anders. Also Fantasy-Leser sind sehr, sehr treue Leser auch. Und die neigen dazu, dass sie sagen, ich bin durchaus bereit, mich in so eine fremde Welt, in so eine Fantasy-Welt hineinzudenken und möchte dann aber für den Aufwand des Hineindenkens auch ordentlich was haben. Das muss sich dann gelohnt haben. Ne? Also das Buch muss am besten dick sein und am besten müssen es auch mehrere Bücher sein. Jetzt nicht unbedingt 12, aber so der Klassiker in der Fantasy ist ja die Trilogie.
Wie ist es dir denn gegangen? Wie kannst du das vielleicht vergleichen im Unterschied, wenn du für das DSA-Universum schreibst oder für Perry Rhodan? Ich meine, das sind ja beides Welten, in denen viele Punkte schon abgesteckt sind. Fühlt sich das grundlegend ähnlich an? Ist das vergleichbar oder ist das doch vom Schreiben und vom Ausdenken her was anderes?
Also das Einzige, was für mich vergleichbar ist, ist die Recherche. Da gibt es tatsächlich Parallelen, weil es bei beiden auch als Einstiegspunkt eine von den Fans gepflegte Wiki gibt. Also die Peripedia auf der einen Seite und die Wiki Aventurica auf der anderen Seite. Die Peripedia ist wesentlich ausführlicher in ihren Artikeln. Bei der Wiki Aventurica hat man aber trotzdem immer den Anhaltspunkt, weil da dann drin steht, in welchen Publikationen irgendwas erwähnt wurde. Und das ist ziemlich gut. Also da, klar, ein paar Sachen sind übersehen worden, aber im Wesentlichen kann man das schon gut nehmen. Und dann hat man natürlich so einen Textkorpus. Bei Perry Rhodan kennt ihr das ja alle, also die Heftromane, Planetenromane, die dann nicht ganz so kanonisch sind, aber irgendwie auch. Und dann die Miniserien und so weiter. Und bei Das Schwarze Auge gibt's eben Regionalbeschreibungen, Abenteuerbände, Regelwerke, also so diesen ganzen Kram. Und dann eben auch wieder nicht ganz so kanonisch die Computerspiele. Es gibt übrigens auch eigens Filiassons Nachspiel sozusagen, eine, die heißt Drakensang. Ist aber auch ziemlich erfolgreich als Computerspiel.
Läuft doch sogar noch, oder? Drakensang, gibt es das nicht noch?
Es gibt noch so eine Online-Variante, aber ja. Das wirklich Erfolgreiche war tatsächlich so, dass, also wie man sich das vorstellt, man kriegt eine CD oder man lädt das runter und dann spielt man das längere Zeit durch. Also es gibt jetzt noch so Browser-Games und ich glaube, da gibt es auch noch so eine Drakensang-Ableger-Sache. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, was das angeht. Jedenfalls, diesen Textkorpus hat man sowohl bei Perry Rhodan als auch bei Das Schwarze Auge. Man hat bei beiden so eine Instanz, die einem sagen kann, so ist es und so ist es nicht. Also bei Rhodan eben so Chefredaktion mit Anhang, so Fact-Checker und so weiter. Und bei Das Schwarze Auge ist es eben die Rollenspielredaktion. Das ist, was die sagen, gilt eben. Und wenn man jetzt auf irgendwas widersprüchlich stößt zum Beispiel. Ansonsten ein ganz fundamentaler Unterschied, den man auch wirklich merkt, ist, dass bei Das Schwarze Auge dasjenige, was so die Welt und deren Entwicklung vorantreibt, das Rollenspiel ist. Und bei Perigoten ist es natürlich ein literarisches Universum mit einem Mini-Rollenspiel als Anhang, das, glaube ich, auch gar nicht weitergeführt wird im Moment. Und das hat erhebliche Auswirkungen. Zum Beispiel, es gibt bei Das Schwarze Auge eine sehr grundlegende Kampagne, also wahrscheinlich noch prägender als die Filiasson-Saga, das sind die 7 Gezeichneten. Das ist so vorgesehen, dass also die Spieler in der jeweiligen Spielrunde die Rollen von besonders herausragenden Helden übernehmen, eben diesen 7 Gezeichneten. Und die haben dann eine Kampagne, die noch länger ist als die Filiasson-Saga, in der sie dann letztlich, ich sage jetzt einfach mal abgekürzt, die Welt retten. Nach diesem Zeitpunkt ist es ganz offenkundig, dass jeder Aventurier, der nicht im letzten Walddorf lebt, weiß, wer diese 7 Gezeichneten waren. Das sind eben weltberühmte Helden, so wie bei uns Alexander der Große oder Julius Caesar oder irgendwie sowas. Ja. Trotzdem werden die Namen dieser 7 Gezeichneten nie genannt. Denn die waren ja in jeder Spielrunde anders.
Ja, natürlich, ja, klar.
So, das heißt, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde, oder das habe ich ja früher auch gemacht als Donald Crawl, der zeitlich angesiedelt ist nach dieser Kampagne mit den 7 Gezeichneten, muss ich da immer irgendwie drumherum schreiben. Ich darf ja jetzt nicht auf einmal anfangen und sagen, die hießen übrigens Emil, Fridolin und Heinz. Ne? Ja, da muss ich eben wesentliche Sachen freilassen. Und das ist auch, wenn man Romane schreibt für Das Schwarze Auge, jetzt mal ausgenommen von der Filiasson-Saga, die ja sowieso jetzt in der Historie der Spielwelt relativ weit vorne liegt und jetzt nicht mehr so interessant, also nicht mehr auf das aktuelle Geschehen so einwirkt. Aber wenn man jetzt aktuelle Romane schreibt, die so in der Jetztzeit von Das Schwarze Auge spielen, dann achtet man schon darauf, dass man eben, also was erzählt man im Roman und was lässt man als Weißfläche für Abenteuer und eben die Spieler, die dann die Abenteuer spielen. Und da achtet die Redaktion schon sehr drauf. Und das ist bei Perigoden natürlich grundlegend anders. Also bei Perigoden werden die weltbewegenden oder universumserschütternden Ereignisse literarisch erzählt, in der Romanreihe erzählt. Das ist erheblich anders. Du hast natürlich auch bei Perigoden als wesentlichen Unterschied, dass du, also wenn ich jetzt in die Hauptserie gucke, dass du da eine fortlaufende Handlung hast, die Exposé gesteuert ist von den beiden Exposé-Autoren. Bei Das Schwarze Auge sagst du, ich habe eine Idee für einen tollen Roman, der in Aventurien spielen könnte. Und ich schicke euch da jetzt mal ein Exposé zu für diesen einen Roman. Und da sagen die dann, ja, ist interessant, mach mal. Oder, nee, denk dir was anderes aus.
Und was liegt dir persönlich mehr?
Das ist deswegen schwierig zu sagen, weil es davon abhängt, was ich gerade viel gemacht habe. Dann ist es das jeweils andere. Also, es hat alles so seine Vorzüge. Eigentlich bin ich, da mache ich auch Workshops ab und zu, wenn es mal wieder Conventions gibt oder so. Ja. Eigentlich bin ich jemand, der gerne eine Welt baut. Also ich denke mir gerne auf dem weißen Blatt eine eigene Welt aus und beschreibe die und setze da dann Figuren rein und diese Figuren oder der Leser entdeckt halt durch diese Figuren auch diese Welt. Das mache ich unheimlich gerne. Das wäre so das, was ich bei Pieper mache mit meinen eigenständigen Romanen. Begrenzt mache ich das natürlich auch bei Perigoden, wenn ich mir ein neues Raumschiff oder einen neuen Planeten oder so ausdenke. Das kann ich auch ab und zu mal machen. Oder bei der Filiasson-Saga, wenn man eben in eine Gegend kommt, die noch nicht beschrieben ist, kann ich das da auch machen. Und das auch. Aber so voll, dass ich sage, ich bastle jetzt diese Welt genau so, dass sie 100% meine Geschichte trägt und unterstützt, kann ich das natürlich nur bei meinen eigenständigen Werken machen. Das wäre so mein Leib- und Magenthema im Grunde. Was schön ist bei Perigoden ist, dass du einen Faktor nicht hast, den du normalerweise als Schriftsteller immer hast. Normalerweise sieht der Alltag eines Schriftstellers so aus, dass er den ganzen Tag von Sonnenauf bis Sonnenuntergang und vielleicht auch noch länger vor der Tastatur sitzt und da reintippt und keine Sau interessiert's. Das ist so das Schicksal des Schriftstellers. Und das ist bei Perigoden grundsätzlich anders, weil die Zeit zwischen ich sage jetzt mal ganz prosaisch, Auftragserteilung und Abgabetermin und Veröffentlichungstermin so kurz ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, an so einem Perioden zu schreiben, gibt es sofort Leute, die sich dafür interessieren. Dann kann ich also zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, das war bei Perioden Stardust, so eine Miniserie, genau, da muss das gewesen sein. Da hatte ich eine Jüzisch, also das sind diese Tellerköpfe mit den vier Augen. Und ich kam an so eine Stelle, wo die halt sehr traurig war und die sollte dann eben ihre Trauer ausdrücken. Und wir Menschen weinen ja, wenn wir traurig sind. Und da verlässt sich dann natürlich auch die Peripedia und alles. Also nach welchem Schlagwort suchst du, wenn du rausfinden willst, was macht eine Jüzisch, wenn sie traurig ist? Und dann habe ich diese Anfrage geschickt an den Michael Diesen, also den Fact-Checker, und hatte innerhalb von ein paar Stunden dann die Antwort da. Da hat er tatsächlich diesen 1000-Seiten-Wälzer Perry Roden Jupiter gewälzt und hat da herausgefunden, dass da schon mal beschrieben worden ist, dass die Jüzisch aus allen vier Augen gleichzeitig weinen. Und das macht er natürlich, weil der genau weiß, das kann er jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit beantworten. Oder es steht entweder gar nicht oder falsch in dem Heftroman dann drin. Ne? Also du hast als Schriftsteller tatsächlich diesen Effekt, den du sonst nie hast, dass es Leute gibt, die wirklich mitverfolgen, wie du dieses Ding schreibst und dich dabei unterstützen, wenn du die Hilfe brauchst. Und natürlich auch so dieses Team mit, jemand hat den Heftroman vor dir geschrieben, schickt dir den schon mal, du kannst dir das Manuskript schon mal, und jemand wird den Heftroman nach dir schreiben und fragt irgendwas nach, wie du jetzt dies oder jenes gesetzt und gemacht hast. Das ist eben ganz schön bei Perry Roden. Und bei der Phileas-Horn-Saga habe ich eben in den Phasen, wo wir da Beiträge schreiben, eine sehr intensive Zusammenarbeit einfach mit dem Bernhard Hennen, aus der sich inzwischen eben auch eine Freundschaft entwickelt hat. Der war zum Beispiel gestern auch hier. Und da haben wir also an Phileas-Horn gearbeitet. Also es sind drei unterschiedliche Arbeitsmodi. Und vielleicht kann man sich da nach dieser länglichen Erläuterung auch denken, dass man alles irgendwann mal satt hat und dann wieder das andere haben würde. Also wenn du jetzt ein halbes Jahr alleine in deiner Schreibpause gewesen bist und es interessiert halt wirklich keinen, dann sagst du auch, ach, ein bisschen Sozialkontakt hat noch keinem geschadet. Wenn du ständig in diesem Rodan-Modus drin bist, wo die halt sagen, ja, du bist schon super und noch superer wärst du, wenn du jetzt mal abgegeben hättest. Das geht einem auch vielleicht irgendwann auf den Keks. Und irgendwann habe ich mit Bernhard auch alle Themen durch. Ja? Also das ist halt, dann muss dann eben das nächste Mal wieder so kommen.
Ja, ist so schön, wenn die Otayasko des ersten Vorsitzenden so eng zusammensteht. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Jetzt lass uns aber noch über ein Thema sprechen. Ich bin ja kompletter Neuling bei DSA. Sven, du bist der aktive Spieler, hattest du gesagt, beziehungsweise du hast Spielerfahrung zumindest in DSA.
Ja, sogar relativ viel, aber größtenteils in der tieferen Vergangenheit, sage ich mal, ja. Also in den 90ern habe ich viel DSA gespielt. Wir haben vor zweieinhalb, drei Jahren nochmal versucht, eine Gruppe zusammenzukriegen. Das war aber ziemlich schwierig. Hier so in der Gegend gibt es einfach zu wenig Spieler, und neue Leute dafür zu begeistern, ist manchmal dann doch etwas mühsam. Und bis die sich dann in diese Welt reingedacht haben, die ja doch inzwischen ziemlich umfangreich und detailliert ist, ist auch ganz schön schwierig, sodass die Gruppe leider nicht mehr existiert. Aber grundsätzlich, ja, ich habe viel DSA gespielt, vor allem in meiner Jugend, und habe es dann halt nochmal versucht. Aber so ein bisschen verbunden geblieben bin ich im Ganzen immer.
Jetzt musst du mir mal ein bisschen reflektieren, wie das für dich ist, weil ich, wie gesagt, hatte keine oder weniger Berührungspunkte mit DSA an sich, und ich bin um diese Romanreihe, ich hatte das mehrfach gesehen, und das hat mich, aufgrund von Bernhard Hennen, da bin ich ganz ehrlich, zu der Zeit habe ich noch nicht Perry Roden gelesen und kannte auch Robert noch nicht selbst als Schriftsteller oder als Autor, und habe mir dann gedacht, Mensch, da hast du echt mal Bock drauf, und ich hatte das 100-mal in der Hand. Irgendwie auch wie die Perry Roden Silberbände. Die hat man, die sieht man ja ständig irgendwo stehen und nimmt die dann mal in die Hand. Und wenn man selber nicht Perry-Leser ist, dann denkt man sich, ach, soll ich jetzt einsteigen? Wieso gibt's da so viele? Wo fange ich an? Ne? Und dasselbe Problem oder dasselbe Gefühl hatte ich hier jetzt auch bei der Phileas-Horn-Saga, sag ich zumindest. Jetzt bin ich gestartet, und das ist ja eigentlich gemacht für Einsteiger. Hast du dich als erfahrener Spieler dann noch wohlgefühlt in dieser Wettfahrt um Aventurien, oder hattest du da Probleme? War dir das zu trivial?
Nein, ich habe mich total wohl gefühlt von Anfang an. Das Ding ist ja, das, was Robert schon angesprochen hat, ne, das gibt's oder gab es schon lange, lange, lange als Kampagne innerhalb von DSA. Das ist auch so, also bei mir jetzt so ein bisschen emotional verbunden, weil das die erste größere Kampagne gewesen ist, die ich als Spielleiter oder als Meister, nennt man das ja bei DSA, geleitet habe. Damals vor gefühlten 30 Jahren, ich weiß es nicht, wie lange es her ist, ganz so lange nicht, aber es ist schon lange her. Und natürlich wirft das so ein bisschen Emotionen oder ja, holt es Emotionen raus, die das damals verursacht hat. Ne? Also es versetzt einen so ein bisschen in die Zeit zurück. Und ich habe mich mit den Figuren, die aus der Kampagne, also aus der Rollenspielkampagne bekannt sind, relativ schnell identifizieren können. Und was ja schön ist, ist, dass es hier ganz viele zusätzliche Nebenfiguren gibt, die es so in der Kampagne nicht gibt oder die vielleicht nur ganz ganz blass am Rande irgendwann mal standen. Das hat total Spaß gemacht, auch diese Charaktere wieder zu entdecken irgendwie. Weil, wie gesagt, es ist ja auch ein größerer Zeitraum dazwischen gewesen. Die Erinnerung kam dann irgendwie beim Lesen auch wieder. Also vor allem so die ersten 3-4 Bände, so die Aufgaben, die es da gab, die da gibt, die habe ich dann schon irgendwie wieder so aus der Kampagne im Kopf gehabt. Das war irgendwie eine Reise durch meine eigene Vergangenheit im Rollenspiel, aber nochmal komplett neu erzählt, dadurch, dass es ganz viele neue Charaktere auch gab. Und diese vielen tollen Nebencharaktere, das muss man ja echt sagen, die haben das einfach super bereichert.
Eine Rundfahrt um Aventurien. Ich meine, eine schönere Sache gibt's eigentlich nicht, um Anfänger in die Welt reinzuholen. Was war denn eure gedachte Beute oder euer gedachte Jagdziel, als ihr das Buch geschrieben habt? Wolltet ihr eher Einsteiger ansprechen oder wolltet ihr eher Veteranen ansprechen?
Das, das ist bis heute ein interessantes Diskussionsfeld geblieben, zwischen Bernhard und mir auch. Also, erstmal vom Grundansatz der Geschichte her ist es natürlich, wie du es ja auch empfindest, eine sehr einsteigerfreundliche Geschichte, weil es eine Entdeckungsfahrt ist. Sprich, die Figuren, die Hauptfiguren, die kommen in Gebiete und begegnen Leuten, die ihnen komplett neu sind und unbekannt sind. Und dementsprechend können sie dann auch Leserinnen und Leser mitnehmen, denen sowohl diese Berühmtheiten Aventuriens als auch diese Regionen, die dort bereist werden, ebenfalls neu sind. Und deswegen ist es vom Ansatz her grundsätzlich eine sehr einsteigerfreundliche Sache. Und das war auch was, was wir immer propagiert haben gegenüber Ulysses Spiele, die uns sehr gut unterstützen. Also da in den Büchern sind ja auch so Vignetten immer, pro Buch eine andere, die so die Stimmung dieser Region ausdrücken, die werden von Ulysses gezeichnet. Die Karten, die da drin sind, werden von Ulysses gezeichnet. Die Illustrationen auf der filiason.de Webseite, die die Reihe begleitet, werden von Ulysses bereitgestellt. Das heißt, da war tatsächlich schon die Überlegung zu sagen, wir können doch jetzt hier über den Romanbereich auch Leute interessieren für Aventurien, die es noch nicht kennen und können die da neu reinholen. Trotzdem schließt das ja nicht aus, dass man sagt, man hat so die Leute wie den Sven, die es halt früher mal gespielt haben. Denn was der Sven schildert, dass er sagt, er hat es früher ganz intensiv gemacht und jetzt klappt es nicht mehr so mit dem Rollenspielen. Das ist eine ganz übliche Biografie, die man da hat in dem Bereich. Das ist ganz oft auch so, dass vielleicht nach dem Studium oder vielleicht sogar schon nach dem Abitur diese Rollenspielrunden sich verlieren, weil die Leute einfach auseinanderziehen, also in verschiedene Städte ziehen und da dann ihr Leben verfolgen letztlich. Und dann ist es halt neben dem Beruf nicht mehr so leicht, eine Rollenspielrunde zusammenzubekommen. Das geht alles, aber so zum Beispiel dieses, was man so als Schüler macht, dass man 2-3 Mal die Woche abends sich trifft und das spielt, das ist dann in der Regel für die meisten nicht mehr drin. Aber man hat trotzdem, wie eben auch Sven das schildert, das ist eine ganz typische Sache, diese Verbundenheit immer noch zu der Welt von das Schwarze Auge. Und kann dann eben als Rollenspielveteran sozusagen nochmal da eintauchen und das nochmal erleben und nochmal diese Stimmung zurückholen, die man mit dem Rollenspiel verbindet. So, das gibt's auch. Und es gibt natürlich, da wärst du jetzt wiederum derjenige, der dafür vielleicht exemplarisch steht, die Leute, die das Schwarze Auge überhaupt nicht kennen, die aber vielleicht Bernhard Hennen kennen. Und es gibt auch ein paar, die einfach Robert Corvus kennen, sind aber natürlich viel weniger. Aber es gibt sehr viele, die Bernhard Hennen kennen, die so im Bereich der fantastischen Literatur interessiert sind. Und die es dann einfach auch mitnehmen, weil der Name da so groß draufsteht auf den Büchern. Die gibt's alle. Und die Königsfrage, die man aber wahrscheinlich nie so richtig klären wird, ist, wie groß sind diese Gruppen im Verhältnis zueinander, diese Lesergruppen? Also, was ich jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, sind die aktiven Spieler, die das halt lesen, weil sie sagen, ich habe dann eine Handreichung sozusagen, wie ich diese oder jene Region gut darstellen kann als Spielleiter. Das gibt's auch noch. So, und die große Frage ist jetzt, wie, oder also es ist letztlich ist es auch irgendwo egal, weil zufriedener Leser ist zufriedener Leser, egal wo er herkommt. Aber neugierig ist man schon irgendwo, aus welchem Bereich die denn da jetzt zu uns stoßen. Bei den Lesungen ist es so, dass wir einen recht großen Anteil aus dieser, insbesondere aus dieser Ex-Spielerschaft haben, die also das früher gespielt haben. Das sind oft vielleicht sogar ein Drittel bis die Hälfte der Leute, die da sind. Das ist schon relativ viel. Das liegt aber zum Teil daran, dass wir eben auch so in dieser spieleraffinen, in so spieleraffinen Locations gerne lesen. Also Spieleläden zum Beispiel oder so, dass die mal eine Lesung machen und wir sind dann da. Insgesamt kann es meiner Meinung nach kaum mehr als 15% der Leserschaft ausmachen. Also meine Vermutung auf Basis der Verkaufszahlen wäre, dass so etwa 85% noch nie von der Schwarze Auge gehört haben oder zumindest es nie so richtig gespielt haben, die ja unsere Romane lesen. Worauf zielt man? Ich glaube, da kommt jetzt wieder so eine desillusionierende Antwort, aber am Ende ist es sowohl für Bernhard als auch für mich so, dass wir die Geschichten schreiben, die wir selbst gern lesen würden. Also zielen wir auf uns selbst, wenn du so willst. Ne?
Ja gut, da ja beide ja, denke ich mal, euch selbst als DSA-Fans seht oder Veteran-Fans, ist es natürlich, also besser geht's ja gar nicht, oder? Also, ja, klar. Ja. Ich meine, ihr macht's ja auch sehr geschickt. Ihr habt ja wirklich viele dabei. Ihr habt auf der einen Seite den Focke-Wulf selber, der halt sehr neugierig ist als Charakter, der ja auch mehr Entdecker ist als Pirat. Ihr habt auf der anderen Seite sehr viele verschiedene Charaktere, das heißt, ihr habt die Shaya mit dabei, ihr habt die ganzen anderen Gruppen mit dabei, das heißt, ihr nehmt euch auch bei den Schneeschraten immer wieder Charaktere, die ihr halt mit einer Geschichte hinterlegt, dann habt ihr zum Beispiel den Salarin, den Auelfen mit dabei, ne? Der auf diese Wettfahrt mitfährt, aber für ihn ist natürlich nicht nur das interessant, was in der Wildnis passiert, sondern auch die Torwale sind für ihn interessant und er muss sie auch zum Teil, wie er also der einsteigende Leser, muss er sie ja auch entdecken und das. Du hast halt so viele Charaktere drin, die dich halt mitnehmen können und irgendjemand trifft dich dann halt und der erwischt dich dann halt und nimmt dich dann halt mit rein und das ist ja das Schönste, was eigentlich so möglich ist. Sehr geschickt gemacht, meine Herren.
Ja, vielen Dank.
Ja, lasst uns doch einfach mal ein bisschen mit der Handlung einsteigen, weil ich glaube, so richtig einen Überblick gegeben darüber, was in Nordwärts, dem ersten Band der Saga, passiert, haben wir noch gar nicht, oder? Sven, bist du so gut und fasst uns mal so im Grob zusammen, was passiert.
Grob, okay.
Ganz grob, ganz grob.
Ganz grob. Also wir haben erstmal einen Prolog, der ist, vorsichtig ausgedrückt, relativ hart. Allerdings, das wird jetzt im ersten Teil nur bedingt deutlich, aber im Verlauf der Serie extrem wichtig für zumindest mal einen Nebenhandlungsstrang. Dort geht es darum, dass ein Schiff, das eigentlich auf dem Weg nach Torval, also in die größere Stadt ist, vorher abgefangen wird im tiefsten Winter. Eigentlich fahren die da gar nicht hoch zu der Zeit. Wird abgefangen. Es werden quasi alle Besatzungsmitglieder von dieser kleinen Torvaler Sippe bzw. diesem Dorf getötet. Das Schiff wird geplündert. Die Vorräte bleiben in diesem Dorf. Einzig ein junges Mädchen überlebt, weil es von einem jungen Mannen in Anführungsstrichen gerettet wird. Sie wird in eine Felsspalte verschleppt, dort gefesselt und dann von ihm und seinen Freunden mehrfach vergewaltigt. Das ist so der Ausgangspunkt des Romans. Bei diesem jungen Mann ist auch ein gewisser Tylstia Hagridsson, das ist ein Anwärter, ein Adept auf oder der ist an einer Magierakademie, ist also Adept mit dem Ziel, ein Magier zu werden. Der begleitet uns später auch, nämlich im Erwachsenenalter. Wir machen dann nämlich einen Zeitsprung nach diesem Prolog. Und im Groben geht es dann darum, dass Filiason Fogwulf, also der Fogwulf, und Beorn der Blender, die zwei größten Kapitäne der Torvaler, Streit miteinander haben. Und es wird vordergründig zumindest beschlossen von der obersten Hetfrau, hey, ihr macht jetzt mal ein Wettrennen mit 12 Aufgaben um ganz Aventurien herum. Und wer dieses Wettrennen gewinnt, der darf sich zukünftig König der Meere nennen. Sind beide natürlich hochmotiviert, stellen ihre Mannschaften zusammen, ihre Otajaskos, starten dann auch zur ersten Aufgabe. Die erste Aufgabe ist, einen zweizahnigen Kopfschwänzler lebendig zu fangen und nach Torvald zurückzubringen. Dieses gute Tier, was sich als Mammut herausstellt, lebt im höchsten Norden, also im tiefsten Eis. Auf dem Weg dorthin erleben beide Otajaskos natürlich diverse Abenteuer. Es schließen sich noch weitere etwas außergewöhnlichere Besatzungsmitglieder an, wie Mutter Galandel, das ist eine Elfe, die bei den Schneeschraten lebt, oder auf Seite von Beorn dem Blender, der, ja, ich will noch gar nicht verraten, was er ist, ich weiß es schon, aber erstmal wird er als Elf geführt, namens Galeine, der ist sehr mysteriös. Ja, und am Ende schaffen es dann auch beide Gruppen, einen zweizahnigen Kopfschwänzler zu fangen auf verschiedene Weisen und starten dann quasi in die zweite Aufgabe, die im zweiten Band dann beschrieben wird. Das ist so ganz grob zusammengefasst erstmal.
Ja, in aller Kürze, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht, weil wir haben natürlich auch das Problem, dass wir hier und da starke Spoiler haben. Ich muss jetzt den Robert mal ganz kurz in die Zange nehmen und mir mal so ganz kurz erklären lassen, was ihr euch mit dem Prolog gedacht habt. Was ist da denn eigentlich der Auslöser dafür gewesen? Weil ich habe das Ding gelesen, ich wollte eigentlich einen, ich meine, ich kannte Bernhard Hennen, ich kannte seine Elfeneinstieg, und da ist der Einstieg ja auch immer ein bisschen, ja, so wie er dort gewählt ist, ne, so einen aparten Anfang und dann halt einen Sprung und dann wird die Welt aufgebaut, das ist ja auch in Ordnung. Jetzt ist aber der Ton und das, ja, die Stimmung im Prolog zum eigentlichen Auftakt des Romans ja doch sehr unterschiedlich. Und ich muss sagen, da musste ich, da habe ich dann echt so 200 Seiten im Band mit mir gekämpft. Was ist jetzt eigentlich mit der Anfangsgeschichte? Warum geht es jetzt damit nicht weiter? Und das wird ja dann auch bis zum Schluss des ersten Bandes auch nicht wieder großartig aufgegriffen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Warum habt ihr das so gewählt?
Das ist tatsächlich etwas, was häufig gefragt wird und auch vielleicht der größte Kritikpunkt an der Reihe überhaupt. Also es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen, aufgrund dieses Prologs in Nordwärts möchte ich das eigentlich gar nicht lesen und habe das Buch dann auch verschenkt oder verkauft oder von mir aus auch weggeschmissen und möchte das nicht mehr, also unterhält mich nicht, finde ich nicht unterhaltsam. So, ne? Also da stehst du nicht alleine mit deinem, ich sage mal, Befremden. So.
Ja, es ist ja das eine, dass der Ton und die Stimmung von einem Prolog zum eigentlichen Roman einen Unterschied hat. Was dann natürlich auch noch ein moralisches Problem im Nachhinein hat, wenn ihr mir halt versucht, den Tylstir und den Tjorne als sympathisch zu verkaufen. Das funktioniert dann halt irgendwie nicht so richtig.
Ja, aber das Interessante ist ja, wir haben ja wirklich viel Rückmeldung im Sinne von, wir haben gerade so zu den ersten, ich glaube sogar zu den ersten 6, vielleicht sogar 7 Bänden Leserunden gemacht im Internet, wo man sehr detailliert da durchgeht und da wird so das Buch in Abschnitte eingeteilt und dann schreiben die Leute in den Diskussionsfelden zum jeweiligen Abschnitt ihren Eindruck und deswegen wissen wir recht genau, was die so da ihre Empfindungen dran hatten. Und also jede, wirklich jede Figur hat so ihre Fans, manche mehr, manche weniger. Aber es gibt auch Leute, die sind echt Tjorne Garufson-Fans. Weil die sagen, das ist für mich der Wikinger. Der prototypische, echte Wikinger, der mit seiner Axt und seinem Schild durch die Gegend fährt ja und da jetzt dann sich mit Hilfe dieser Utensilien durchsetzt und so. Ne? Fürstin Hagridsson wollte das Richtige tun, hat es nicht so richtig geschafft. Kann man ihm das vorwerfen? Frage, ja, also weiß man, es wird unterschiedlich beurteilt. Tja, aber ich würde vielleicht wirklich nochmal die eigentliche Frage, die du gestellt hast, mal zunächst zu versuchen zu beantworten, warum dieser Prolog so ist, wie er ist. In einem Abenteuer machst du dir nicht großartig, also einem Rollenspielabenteuer, musst du dir nicht so großartig viele Gedanken machen, warum die Leute jetzt überhaupt auf dieses Abenteuer ausziehen. Das liegt daran, dass du ja Spieler hast, die am Spieltisch sitzen und jetzt Spaß haben wollen und sagen wollen, komm, wir wollen jetzt hier was Interessantes erleben und angehen. Und da ist praktisch egal, ob das jetzt sinnvoll ist, auf diese Wettfahrt zu gehen oder nicht, weil die Spieler das halt wollen. Und das ist auch okay für das Medium, aber für einen Roman ist das nicht so gut. Also für einen Roman brauchst du irgendwie schon diese... Also du musst den Leuten so ein bisschen helfen bei diesem Suspension of Disbelief, dass die wirklich glauben können, das sind irgendwie schon Leute aus Fleisch und Blut, die da agieren und diese Welt funktioniert zwar anders als die, die wir kennen, aber sie ist irgendwie glaubwürdig. Diese Wettfahrt ist zunächst mal so, wie wenn man sie so ganz platt auf den Tisch knallt, nicht so richtig sinnvoll. Die oberste Hetfrau schickt ihre beiden besten Drachenführer, also ihre besten Kapitäne, los, womit sie es schon mal sicher weiß, die sind anderthalb Jahre nicht verfügbar für ihr Volk. Eins. Und zwei, eventuell kommen einer oder vielleicht auch beide von denen gar nicht erst zurück und sind für immer verloren. Das macht diese Wettfahrt schon so ein bisschen zweifelhaft grundsätzlich. Wenn man schon so eine Wettfahrt macht, und als oberste Hetfrau die Reiseroute festlegt, dann wäre das also eine der übelsten Sachen, die man machen kann, dass man sagt, ich schicke diese Leute im Winter los und dann noch nach Norden. Also ins ewige Eismeer. Ja. Das ist eigentlich natürlich dramaturgisch interessant, weil diese Kapitäne dann da richtig herausgefordert sind. Aber plausibel ist es eigentlich nicht. So, das heißt, wir müssen diese Sache irgendwie plausibel machen. Plausibel gemacht haben wir sie, oder zumindest versucht, es plausibel zu machen, dadurch, dass wir gesagt haben, diese Schiedsrichterinnen, die da mitfahren, die kommen ja aus diesem Travia-Kult, das ist so die Göttin von Heim und Herd, die hat in Torval einen Tempel und also die gehört da irgendwie so zum Stadtbild, diese Leute da. Die sind da jetzt keine Fremden, also von daher schon, aber die sind so die siebte Geige nach Svafnir. Das heißt, es ist auch wiederum nicht so richtig plausibel, wieso jetzt die oberste Hetfrau, die da so den Ton angibt, jetzt sagt, dieses, ich sag mal, etwas intellektuell zweifelhafte Unterfangen, das trete ich jetzt los, weil die Leute von dieser Randsekte das gerne von mir wollen, ne? Das ist auch nicht so richtig plausibel. Jetzt war der Hebel, den wir gefunden haben, dass wir gesagt haben, diese Göttin, die ist zuständig für Heim und Herd und so den Frieden in der Heimat sozusagen, dass man ein friedliches Heim hat. Wenn wir das jetzt so drehen können, dass die oberste Hetfrau annehmen muss, dass dieser Frieden in der Heimat, in Torval, ihrer Hauptstadt, dass der also massiv bedroht wird, wenn sie dem Willen dieser Göttin nicht entspricht, dann könnte man sie ja dahin kriegen, dass man sagt, okay, dafür lohnt es sich dann auch, meine beiden besten Drachenführer aufs Spiel zu setzen. Dann gebe ich dem eben nach und dann mache ich halt jetzt diese Wettfahrt. Ja. Und mache die auch so, wie diese Göttin das gerne will. Also ziehe diese oberste Priesterin dieser Göttin mit ein in die Planung der Aufgaben. Und da ist dann eben, weil die Göttin das so will, ist die erste Aufgabe eben, dass man ins Nordmeer fährt. So, wie bedroht man jetzt den Frieden in Torval? Das haben wir eben gemacht durch ein wirklich übles Verbrechen. Da wird also jemand aufgefunden, der auf bestialische Weise umgebracht wurde mitten in der Stadt. Da muss man wissen, das war geschrieben, bevor der Prolog geschrieben wurde. Also ich habe generell den Filiasson-Strang. Ich schreibe also alles, was mit Filiasson und seinen Leuten zu tun hat. Bernhard schreibt alles, was mit Björn und seinen Leuten zu tun hat. Den Prolog, da entscheiden wir fallweise, wer den schreibt. Beim ersten Band war es Bernhard. Das heißt, mein Teil war fertig. Bernhard konnte das lesen und konnte sich dann überlegen, wie setzt er das entsprechend in einem, oder wie macht er einen Prolog, der da gut hinführt auch. Ja, also wir hatten vorher schon so ein bisschen gesprochen, dass Tülste drin sein sollte, Tjorne sollte drin sein, Zidane sollte drin sein. Diese Geschichte mit dem Ausplündern dieses Schiffes und dem Gefangennehmen von Zidane und ihrer Misshandlung, war dann halt die Idee zu sagen, ja, wir schaffen Unsicherheit in der Leserschaft im Sinne von Spannung, indem wir halt sagen, dieser bestialische Mord, den man dort in Thorwald im ersten Kapitel der Haupthandlung miterlebt, dem geben wir noch eine weitere mögliche Sichtweise. Man könnte jetzt überlegen, dass dieser Mord zusammenhängt mit einem Verbrechen, das der Ermordete begangen hat, das so schrecklich ist, dass man ihm selbst diese schreckliche Todesart, die so schrecklich ist, dass die oberste Hetfrau sagt, ich mache jetzt diese komische Wettfahrt, dass man selbst da noch sagt, das hat er verdient. Dass man also diese Ambivalenz da drin hat, dass man eben nicht sagen kann, okay, rechts sind die Guten, links sind die Bösen und jede Figur ist total festgelegt.
Also, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Robert, entschuldige bitte. Nur damit wir das jetzt richtig kriegen. Wir sprechen jetzt hier von Fianna. Die Mädchen am Anfang.
Fianna ist das Mädchen.
Ja, genau, und Zidane ist die Frau aus der Crew von Beorn.
Genau.
Genau. Die haben nichts miteinander zu tun im ersten Band.
Jein. Zumindest nicht vordergründig.
Ja, deswegen, das ist also, ja dann Spoiler. Ne? Also wir wollen jetzt nicht Sachen spoilen, die also später passieren.
Ja, aber ich sag mal so, die taucht ja auch mit auf in der... ich sage jetzt nicht, ob Fianna und Zidane dieselbe Person sind. Das könnte vom Alter her hinkommen. Das haben wir uns schon so gedacht, wenn wir das Alter angegeben in Dramatis Personae. Aber diese ganze Wettfahrt, die taucht ja auf mit dieser, schwebt ja in dieser Thematik, göttlich inspiriert, von den Göttern irgendwie gewollt. Und auch diese Mannschaftszusammensetzung kann man sich ja auch überlegen, dass das vielleicht seinen Grund hat, warum jetzt manche Figuren so mit dabei sind.
Ja? Ja, alles gut.
Okay, ja. So, also ich sage jetzt nicht, dass Fianna Zidane ist. Ne? Also vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht. Vielleicht, wir lassen ja auch Tülstür und Tjorne am Anfang mal überlegen, es könnte ja sein, dass dieses Riesenunrecht, was da geschehen ist, einen Dämon heraufbeschworen hat. Dass dieser Dämon vielleicht jetzt als Rachedämon unterwegs ist, zum Beispiel. Ja? Und dann diskutieren die ja noch so zwei, drei andere Möglichkeiten. Mhm. Auf jeden Fall, diese, unabhängig davon, wer jetzt Zidane ist und wer Fianna war oder wie auch immer, allein diese Geschichte, es gibt einen, der umgebracht wurde, Atagord heißt er, wenn ich mich nicht falsch erinnere, in Thorwald.
Ja, genau.
Der war auch im Prolog drin und hat sich beteiligt an diesem Verbrechen und kommt auf ganz bestialische Art und Weise um. Tülstür wollte eigentlich einschreiten und wollte die Sache beenden, ist eben so ein bisschen an sich selbst gescheitert, ist jetzt aber eventuell auch bedroht. Ne, also das sind alles so, wir haben dadurch eben viele so Hooks, sag ich mal, bei denen man halt hängen bleiben kann und die einen in die Geschichte reinziehen, wo man noch so ein bisschen nachdenken kann, wie das alles so zusammenhängt und was jetzt gerecht ist, was jetzt überzogen ist, was vielleicht ein Exzess ist. Das ist so diese Überlegung dabei gewesen. Und zusätzlich natürlich diese allgemeine Sache überhaupt mal Thorwald vorstellen, mal zeigen, dass diese Plünderfahrer nicht unbedingt jetzt einfach nur gierig sind, sondern zum Teil deswegen auf Plünderfahrt gehen, weil sie sonst verhungern würden. Diese Sachen.
Ja, auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es war jetzt nicht böse gemeint, aber du hattest halt den einen Dreher drin, dass Zidane am Anfang im Prolog mit dabei ist und das ist Fianna gewesen.
Ja, das ist falsch. Ja, natürlich, also sie ist nicht da drin, Fianna ist da drin, aber ich sag mal, es hängt so ein bisschen zusammen. Ne?
Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich denke, das werden wir offen lassen für die nächste Zeit. Wir haben jetzt hier einen Roman, der ja auf den Kampagnenbüchern aufgebaut ist. Jetzt muss ich sagen, das spürt man ja. Also obwohl das jetzt ein relativ homogener Roman geworden ist, auch wenn das aus der Feder von zwei Autoren gekommen ist, ist das ja vom Erzählfluss und vom Tempo her immer recht gleichförmig und es fühlt sich sehr gut an, also zusammenhängt. Das Einzige, wo ich sagen muss, dass das so ein bisschen durchgeschieden ist, was mir nicht unbedingt so gut gefallen hat, vor allen Dingen, wenn ich eigentlich von Bernhard aus den Elfenromanen anders kenne, ist, dass wir diese Situation haben, wie es halt auch in Rollenspielen ist, dass man halt auf einzelne Quests gestellt wird. Beziehungsweise, dass man diese Reise mit dem Schiff macht und dann halt an bestimmte Stellen kommt, wo man in so einem DSA-Rollenspiel als Gruppe eine bestimmte Aufgabe zu lösen hat. Jetzt unterschiedlich. Ich nehme jetzt einfach mal recht unspektakulär die Stelle, als die Seeadler zwischen den Eisbergen eingeklemmt worden ist. Ne, wo dann angefangen wird, die Fähigkeiten von den einzelnen Gruppenmitgliedern zu kombinieren, um das Schiff dann halt am Ende frei zu bekommen. Da habe ich hier und da mal gedacht, ja, und jetzt werft eine Probe auf Stärke oder jetzt werft eine Probe auf, keine Ahnung, Diebstahl oder sonst was oder Charisma. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja das Rollenspielsystem nicht. Sven, ging dir das genauso oder bist du da drin aufgegangen?
Also ehrlicherweise habe ich nicht darüber nachgedacht. Die von dir jetzt gerade beschriebene Szene fand ich zum Beispiel ziemlich cool.
Ja, natürlich war die cool, aber das hat sich halt also, dann am Ende so gehäuft, dass man immer wieder die Stellen hat, ja, wo es eine Mal ums Rätseln ging, das andere Mal ging es halt um Schlauheit, das andere Mal ging es halt um die Kampffähigkeiten und so weiter und so fort.
Ja, jetzt wo du es sagst, mag das so sein, das habe ich für mich tatsächlich so nicht wahrgenommen. Ich habe solche Stellen tatsächlich eher empfunden im Rahmen, also ganz oft im Rahmen von so ein bisschen Charakterentwicklung, speziell bei Tylstir, der ja eine tierische Angst oder ja Versagensangst davor hatte, diesen Ignifaxius zu wirken, das dann aber hingekriegt hat. Beim zweiten Mal, als er es dann nochmal machen muss, geht's nicht ganz so gut aus und er verkohlt sich quasi selber. Das macht ja auch was mit dem Charakter. Also ich fand diese Stellen selber eigentlich ziemlich faszinierend und gut und hatte da nicht so Charakterproben oder so Proben auf irgendwelche Werte vor Augen in dem Moment.
Was im Umkehrschluss aber gut für mich funktioniert hat, war dieses Gefühl, diesen Zusammenhalt so greifbar zu machen. Und ich denke, Robert hat es ja gerade gesagt, die ganzen Phileas und Sachen sind aus seiner Feder gekommen. Gerade da der Anteil mit der Shaya, die immer mal wieder so an sich zweifelt und dann halt am Ende, als sie diesen Seeigel, diesen Eisigel aus sich herausgeschnitten bekommt, als das dann so aufbricht und sie merkt, dass sie halt doch ein Teil davon geworden ist, das hat sich über den ganzen Roman aufgebaut und das hat sich wirklich gut angefühlt. Also, dass diese, über diese Reise vom ersten Band, diese Familie, diese Otayasko schon so zusammengewachsen ist, das ist wirklich was, das muss ich sagen, das habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen. Hut ab davor.
Und ja, das muss ich unterstreichen, Entschuldigung. Das habe ich mir ja auch genauso notiert, wie du es gerade gesagt hast, speziell die Entwicklung von Shayats, von der eigentlichen Schiedsrichterin, die sich auch so ein bisschen außen vor gehalten hat, immer mehr zum Mitglied der Otayasko. Das war, finde ich, auch großartig.
Und ich muss sagen, die Ambivalenz von Beorn gefällt mir sehr gut, weil klar ist er echt teilweise ein Scheißtyp. Also echt ein grausamer Arschloch, gerade auch wie Rolf da gegen diesen Galeine-Eintausch mit diesem Blutzauber. Das war echt schon eine fiese Nummer. Aber er ist halt auch ein unfassbarer Pragmatiker. Ne? Er trifft seine Entscheidungen und in Teilen muss man sagen, okay, ich kann es nachvollziehen. Es gibt dann auch die Szene, als man halt in diesen Kampf mit den Schneeschraten kommt und er dann nur mit Tücke und List es schafft, diesen Häuptling von den Schneeschraten zu besiegen. Da ist diese Lenya, die Schiedsrichterin, die Beorn begleitet auf der Seeschlange, die da zusammenbricht und halt einen Nervenzusammenbruch hat in diesem Kampf. Und als er dann halt mit ihr spricht, okay, du musst eine von uns sein. Wenn wir in den nächsten Kampf kommen, musst du ein Teil von unserer Gruppe sein und darfst uns nicht im Weg stehen. Wenigstens das. Also du musst nicht mitkämpfen, aber du darfst uns nicht im Weg stehen. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du kein Teil dieser Reise sein und dann muss ich mir irgendeine andere Travia-Geweihte suchen. Ne? Im Umkehrschluss, zwei Seiten später, redet er davon, der Ursa einfach den Hals aufzuschneiden bei der nächsten besten Gelegenheit. Also ja, da kommt es auch so durch. Ne? Man merkt halt, dass dieser Aslife und der Beorn beide sehr pragmatisch sind, obwohl man sagen muss, der Aslife, da kommt noch mehr durch, dass er halt rechtschaffend gut ist und der Beorn ist halt so, ja, er biegt sich halt zurecht, wie er es gerne hätte.
So, also Bernhard sagt immer zu Björn, Björn ist jemand mit einer verschobenen Moral.
Ja, du mit einer flexiblen Moral.
Aber das trifft es ganz gut.
Sehr eindringlich hat, ist mir auch im Gedächtnis geblieben, ist die Szene, als man die Händlerkogge auf dem Packeis findet. Es gibt doch da dieses ganz bekannte Gemälde von, ich glaube, Caspar David Friedrich, dem Jüngeren ist es, das Packeis. Hattet ihr das im Hinterkopf bei diesen Szenen, die ihr da geschrieben habt, wo das Schiff zerdrückt wurde?
Also ich schon tatsächlich. Also das ist tatsächlich auch für mich ein sehr eindrückliches Bild, das ich da immer wieder nach
Augen habe. Ja, gerade da diese Presseis-Schwellen im Packeis. Ja, ihr habt ja da
das
diese...
Das kommt tatsächlich von Dan Simmons, von Terror.
Ah, okay.
Also hervorragendes Buch, also mit historischem Hintergrund. Es ist ein fantastisches Buch, aber es hat einen historischen Hintergrund von so einer Polarexpedition. Ich glaube, mit 3 Schiffen sind die aufgebrochen und eins hat sich halt einfrieren lassen und das war eine blöde Idee. Und das war eben die Terror. Und das ist ein sehr dickes Buch, wo man sehr viel über diese sowohl Seemannsbegriffe als auch über diese Nordpolarforschung da lernt.
Was mir, wie gesagt, noch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, ist die Szene mit der Kogge, als man da auf die Händler der Walfänger kommt. Und das hat für mich mehr gewirkt im Worldbuilding und in dem, was für die Torwaler wichtig ist und wie der ihr Mystizismus funktioniert mit Svafnir, ne, dem Wal, der praktisch alles Leben führt und dem sie sich beweisen müssen, dass sie ihm würdig sind. Als sie sich dann herausgefunden hat, dass es sich da um Walprodukte handelt, also um Waltran und abgestoßene Mammutzähne, die an Bord dieser Kogge transportiert worden sind. Denn eigentlich wollte man die beerdigen, ne? Und als sie herausgefunden haben, dass die Toten mit Walprodukten gehandelt haben, haben sie praktisch jeden Wert oder jede Ehre verloren. Und das hat so runde gekocht in diesem einen Moment, wesentlich mehr für die Charakterisierung von Torwalern getan, so im Nachhinein, als jetzt diese reine Erzählung darüber, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war aber auch eine sehr, sehr beklemmende Szene, da wir dann im gleichen Atemzug die Wahnvorstellung von Tylstir mit dabei haben. Obwohl das mit den Eisigeln für mich nicht so richtig ein Bild gegeben hat. Aber wie gesagt, ich habe bloß den ersten Band gelesen bis jetzt. Wird das mit den Eisigeln denn noch erklärt, was es damit jetzt so richtig auf sich hat?
Da muss ich sagen, das hat sich für mich etwas sedimentiert. Es könnte sein, dass da im zweiten Band noch, vielleicht sogar im dritten noch, die Erklärung kommt, wo die herkommen. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Also es könnte sein, doch es müsste eigentlich im zweiten Band stehen,
wie die entstanden. Ich glaube ja. Ich glaube, im zweiten steht was dazu. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, der zweite Band ist schon länger her. Ich hatte den ersten jetzt nochmal als Hörbuch nochmal aufgefrischt sozusagen. Weil sich das ja auch gerade angeboten hat, nachdem es gerade erst erschienen ist. Zweiter bin ich nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber, da wurde es irgendwie erklärt. Ja.
Musste. Es kann aber auch im dritten sein, weil da Björn auch noch, also wollen wir jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber
ja.
Es kann, also im zweiten oder im dritten müsste es eigentlich nochmal erklärt werden. Übrigens, was ich vielleicht nochmal einflanken könnte, du hast gerade den Phileas von Asleif genannt. Und das war tatsächlich eine Diskussion, die wir natürlich hatten in stilistischer Hinsicht in der Kampagne. Es wird zwar mal erwähnt, dass er Asleif Filiasson heißt und der Focke-Wulf genannt wird, aber dieser Name Asleif steht sehr im Hintergrund. Also eigentlich wird er immer Filiasson genannt. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber zumindest in meinem Handlungsstrang, meistens auch bei Bernhard, weil ich die ja nochmal durchschaue, wir schauen uns gegenseitig die Sachen durch, ist es so, wenn eine Figur das erste Mal auftaucht in einer Szene, dann kriegt sie den vollen Namen. Also dann heißt es, beim ersten Auftauchen heißt er immer Asleif Filiasson, danach heißt er dann nur noch Filiasson. Und das kommt von Perry Gordon Neo. Das ist nämlich auch so. Also das habe ich praktisch aus der Perry Gordon Schule übernommen. Ne? Und Bernhard kannte das nicht, also diese Art, dieses stilistische Mittel sozusagen.
Ja.
Und das ist aber auch was wir in diesen Leserunden und auch in Rezensionen lesen, dass dieser Name Asleif hängen geblieben ist. Oder auch bei Björn, dass der mit dem Nachnamen Asgrimsson heißt.
Mhm.
Das wissen die Leute auch inzwischen. Also das funktioniert schon. Und das ist auch ganz gut, weil das Bei diesen beiden Figuren, die sind natürlich sehr präsent, weil es die Anführer dieser Otayaskos sind. Aber bei den Nebenfiguren hilft das schon, dass man sich wirklich sofort orientiert, wer ist denn das? Und vielleicht erinnert man sich nicht an den Vornamen, aber an den Nachnamen und dann hat man gleich wieder die wichtige Figur.
Ja, aber mit den Namenswahl, da habt ihr schon eigentlich meiner Meinung nach relativ selten daneben gehauen. Ich meine, Salarin Trauerweide. Ein Auelf, dem total wichtig ist, die Melodie von Dingen zu erfassen. Und dann heißt der Salarin Trauerweide. Das ist total schön. Ja,
schön, oder?
Ja, das passt schon echt gut. Also Hut ab.
Übrigens, wegen dieser Figur gibt es auch Rezensenten, die also am Anfang, als das noch nicht so bekannt war, Stein und Bein aufgeschworen haben, dass Bernhard den Wilhelmsonstrang geschrieben hat.
Hättest du jetzt das nicht gesagt? Ich hätte darauf gewettet, dass das so gewesen ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ne, das ist natürlich ein bisschen paradox. Ich meine, du hast in deiner Wortwahl hier und da so ein paar Sachen, die aus der Military Science Fiction oder es sind sehr präzise mechanische Erzählweisen oder feststehende Begriffe, die aus der Militärtheorie kommen, die halt in dem Focke-Wulf-Anteil drin sind, ne, aber halt nicht im Beorn-Anteil, obwohl sie im Beorn-Anteil besser gepasst hätten, so vom Charakter her, von Beorn zu Asleif.
Also wenn Bernhard jetzt bei uns wäre, würde er weinen, weil er so ein absoluter Militärtheorie-Fan ist. Also der liest als Spaß abends nochmal eben irgendwas über die Schlacht von Waterloo. Ne?
Ja, aber wie gesagt, so ist meine Wahrnehmung und dass man muss jetzt sagen, ich habe das relativ zeitnah oder zeitgleich oder ja, im selben zeitlichen Zusammenhang wie die 3101 und die 3102 gelesen, wo du ja selber gesagt hast, dass hier und da ein paar Anklänge an die Military Science Fiction geschaffen worden sind. Da ist mir das dann so aufgefallen, dass halt in dem Focke-Wulf-Anteil der Handlung so viel davon drin ist. Und jetzt sagst du hast die Focke-Wulf-Sachen geschrieben und der Bernhard hat die Beorn-Sachen geschrieben. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt schon, weil ich halt Beine und, wie sagt man,
Stein und Bein.
Stein und Bein drauf geschworen hätte, dass es halt genau andersrum gewesen wäre.
Ja, naja.
Aber ey, cool, schön.
Man muss allerdings sagen, es ist so, dass wir, dass wir uns gegenseitig unsere Manuskripte zuschicken und die auch wirklich im Prinzip lektorieren. Also du hast bei diesen Filiasson-Romanen in dem Sinne dann drei Lektoratsstufen. Wir machen das gegenseitig untereinander. Dann geht's zu Ulysses zur Rollenspielredaktion. Die schauen dann nochmal drüber, dass das mit der Welt passt. Die übernehmen auch Sachen für das Rollenspiel oder geben uns Tipps, was wir aus den vielleicht noch nicht erschienenen, aber kommenden Rollenspielpublikationen noch mit reinnehmen können. Und dann geht's eben nochmal zu Heine ins reguläre Lektorat. Aber dieser erste Schritt, dass wir gegenseitig das nochmal lesen, der führt natürlich dazu, dass wir so ein paar Sachen angleichen. Also deswegen sind eben auch in den Beorn-Strang. Inzwischen macht das selbst, aber am Anfang habe ich es eben immer noch so reingeschrieben, dass eben wenn die Figuren das erste Mal auftauchen in der Szene, dass dann der volle Name da steht. Deswegen ist das im Beorn-Strang meistens halt auch so, weil ich ihm das da reingekritzelt habe. Und genauso macht er das umgekehrt auch. Also Bernhard zum Beispiel ist ein unheimlicher Fuchs auch, was so alle nautischen Sachen angeht. Also wie jetzt so ein Aufbau auf einem Schiff heißt und wie die unterschiedlichen Masten genau richtig heißen und sowas, das kann er, also kennt er sehr, da kennt er sich sehr gut.
Ich glaube, nach der Lektüre habe ich auf jeden Fall den Begriff Vorderstaven und Hintersteven sehr verinnerlicht.
Ja, genau. Aber pass auf, bis dann, also ich glaube, Band 5 und 6, das sind zwei, wo sehr viele Schiffe generell auftauchen, also verschiedene Schiffstypen auch. Und das sind auch, also Bernhard hat in dem Sinne dann wiederum einen anderen Ansatz, wo wir uns auch so ergänzen. Er ist einfach sehr interessiert an Historie und deswegen bringt er auch immer sehr ein, was für Schiffstypen es jetzt gibt und was die können und nicht können und sowas. Also deswegen, da hat er eine sehr genaue Vorstellung, was jetzt der Unterschied zwischen einer Karavelle, einer Karacke, einer Kogge und einer Galeasse und einer Galeone ist, ja, also dann darf eben auch diese Galeere vorne kein Vorderkastell drauf haben, weil Galeeren halt kein Vorderkastell haben. Ja, dann muss es halt eine Galeasse sein und sowas alles. Ja, da ist er sehr, das können lange Diskussionen werden.
Wie viele Lektoratsläufe habt ihr denn dann untereinander? Gibt es da eine Verhandlungsmasse, die dann hat jeder drei Punkte, die er auf jeden Fall umsetzen möchte?
Wir haben so ein virtuelles Guthaben, das wir dem anderen durchgegeben, also was der andere uns hat durchgehen lassen. Und Werner passt immer auf, dass mein Guthaben unter 5 Punkten bleibt. Denn wenn ich 5 Punkte habe, dann kriege ich eine Glitzerfee, die so Sternchen hinter sich herzieht beim Fliegen und die dann auch noch klingeln. Und das will er auf jeden Fall verhindern. Ne? Also deswegen muss er aufpassen, dass ich nicht zu leicht nach vorne komme. Aber das sind wirklich alles so Verhandlungssachen, Geschichten. Also es gibt nichts in diesen ganzen Büchern, bei dem einer von uns knallhart gesagt hätte, er will das nicht. Also dann kommt es auch nicht rein.
Jetzt interessiert mich noch eine Stelle besonders. Ihr habt im ersten Roman relativ gegen Ende den Moment, als Beorn das Lager vom Fockwulf besucht, als er sein Mammutkalb schon gefangen hat und der Asleifke sich gerade auf den Weg macht. Ist das eine Stelle, an der stark gekürzt wurde, ist meine Frage.
Es gibt überhaupt keine Stelle, an der stark gekürzt wurde.
Und das, also, weil sich das hat sich so für mich angefühlt, als wäre da jetzt einfach ein Handlungsblock, so ein Aufeinandertreffen von Beorn und dem Fockwulf, einfach gestrichen worden, weil da so nichts draus passiert. Weißt du, die dunkelhaarige Frau trifft sich mit Tjorne und Tylstir und will sie zum Krebseressen einladen, so, und daraus passiert nichts. Da ist so ganz viel Suspense drin für den Leser und dann passiert nichts. Ja,
also es wurde nicht gekürzt, aber ich glaube auch, dass das täuscht, weil das so Anker sind, die wir dann setzen für den nächsten oder übernächsten Roman. Also aus der Szene wird noch was.
Ah, okay.
Aber
okay,
das eben nicht in dem Roman. Ne? Das ist sowieso, das ist auch ganz schön, wenn man halt weiß, man macht 12 Romane und das ist im Prinzip auch, obwohl jetzt Heine immer 3er Blöcke gekauft hat, aber es ist im Prinzip sicher, dass die alle 12 kommen. Dann kannst du natürlich schön unterschiedlich lange Spannungsbögen anlegen. Also jeder Roman hat ja aufgrund der Tatsache, dass in jedem Roman eine dieser Aufgaben dran ist, in sich erstmal einen Spannungsbogen, der sich mit dieser Aufgabe beschäftigt. Dann hat natürlich die Reihe insgesamt den Spannungsbogen, wer denn jetzt König der Meere wird. Und es gibt aber eben auch Sachen, die ziehen sich vielleicht über 2, 3, 4, 5 Bände. Und das kannst du eben unterschiedlich anlegen. Also Galandel zum Beispiel ist für eine Zeit dabei, sage ich jetzt einfach mal so ganz vage. Ja. Und es gibt andere Figuren, die tauchen eben dann irgendwann auf, kommen dann, bleiben dann vielleicht noch mit dabei bei der Otayasko für 2, 3 Bände und sind dann wieder weg aus verschiedenen Gründen. Und das ist ganz schön. Also da kann man dann, also kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn jetzt so ein Schneider irgendwas zusammennäht, dass er dann eben längere und kürzere Stiche vielleicht hat, um verschiedene Teile zusammenzunähen. Und das machen wir halt auch ganz gerne. Und so ist das auch mit dieser Szene. Also diese Szene bereitet jetzt noch was vor, was dann eben in den nächsten Bänden dann sich weiterziehen wird.
Ja, das klingt spannend. Das lädt ja zum Weiterlesen ein. Robert,
das hoffe ich.
Kannst du 3 Dinge benennen, die der unbeleckte DSA-Leser über die Feliason-Saga wissen muss, bevor er einsteigt? Gibt es 3 Punkte, die du einem Einsteiger mitgeben würdest?
Also was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass es von der Thematik und Erzählweise schon so ein Kind der 80er, 90er Jahre ist. Du hast heute in der Fantasy häufig die Themenstellung, man nennt das eben Fighting Kingdoms, also so irgendwelche Adelsgeschichten, wo es dann um Kriege geht, also gerade Beispiel ist Game of Thrones oder eben das Lied von Eis und Feuer. Und das ist es genau nicht. Also es ist Fantasy, so wie sie früher mal war, würde ich mal sagen. Ja, also man bricht ins Unbekannte auf und erlebt Abenteuer. Das sollte man erstmal wissen. Das Zweite, was man vielleicht mitgeben kann, ist, das Schwarze Auge ist das erfolgreichste Fantasy-Franchise in Deutschland mit Abstand. Das hat seinen Grund. Und wer das mal kennenlernen möchte, der ist bei der Feliason-Saga sicher wichtig. Und das Dritte ist, man muss sich immer irgendwie seines eigenen moralischen Kompasses bewusst sein und deswegen unverrückbar auf der Seite des Fogwolf stehen und dem die Daumen drücken und nicht etwa den fiesen Leon, den Blender, und sich daran insbesondere erinnern, wenn man auf irgendeiner Convention an einen Stand von Bernhard kommt und da zwei Gläser rumstehen, in die man Murmeln schmeißen kann. Da muss man also die Murmel in das Glas schmeißen, wo Fogwolf dran steht.
Okay, das ist spannend. Und gibt es ein großes Versprechen, das du dem Leser mit der Serie auf jeden Fall erfüllen wirst?
Wir werden fertig. Also es ist keine, also erstens werden wir nicht aufhören, bevor es fertig ist. Und zweitens werden wir auch nicht weitermachen, wenn es fertig ist. Also es wird nicht jetzt einfach, weil es sich möglicherweise bei Band 12 eventuell immer noch gut verkauft, dann noch im 13., 14., 15., 16. Band geben, sondern es ist wirklich dann vorbei und zu Ende und die Geschichte ist erzählt. Und wir werden auch nicht sagen, ach, wir haben jetzt eigentlich was anderes Interessantes vor und wir lassen jetzt den Griffel fallen. Wir haben sogar tatsächlich praktisch in unserem Nachlass geregelt, dass die Rechte an den anderen fallen, wenn wir den Löffel abgeben, bevor das fertig geschrieben ist.
Stark.
Von daher selbst das, also wir müssten schon beide gleichzeitig irgendwie das Zeitliche segnen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass das nicht komplett erscheint.
Also die ganzen Leute, die sonst auch im George R. R. Martin Fandom unterwegs sind, ihr könnt aufatmen.
Genau.
Okay, und meine letzte Frage, bevor ich hier diese kurze Zwischenrunde abschließen möchte, ist, für die Leute, die früher schon DSA gespielt haben und gerade auch inhaltlich die Filiason-Saga vielleicht schon kennen, von dem, was in den Kampagnenbüchern passiert ist, was kannst du denen denn versprechen, was die Romanreihe anders macht und vielleicht besser macht als die Kampagnenbücher?
Besser ist falsch, weil es ist ein anderes Medium, es ist ein anderer Kontext und es muss in seinem jeweiligen Kontext funktionieren. Also du könntest die Abenteuer nicht so spielen, wie die Romane geschrieben sind, und du könntest die Romane nicht einfach eins zu eins abbinden von den Abenteuern. Das geht halt nicht. Ähnlich wie bei einem Roman und einer Verfilmung, was unterschiedlich sind. Aber was du hier hast, was du in den Romanen, was du in den Abenteuern nicht hast, ist die Sicht von Leon, dem Blender. Das nimmt so ein Drittel bis zur Hälfte der Romane jeweils ein, also eher so ein Drittel. Und bei den Abenteuern ist der Ansatz der, dass sämtliche Spieler anheuern bei Filiason und aus seiner Sicht diese Rundreise erleben. Und hier hast du eben nochmal wirklich im Detail geschildert, wie Leon das denn so erlebt. Plus, wir haben in jedem Roman einen umfangreichen Prolog, über den von Nordwärts haben wir gesprochen. Sowas gibt es in jedem Roman. Das sind eigentlich vorgeschaltete Novellen. Die sind so zwischen 80 und 100 Seiten lang in der Regel. Und die stellen nochmal en Detail in der Regel eine Figur oder mehrere Figuren vor, die später noch wichtig werden. Plus eventuell auch eine Region, die eigentlich nicht in der Reiseroute oder auf der Reiseroute liegt. Das heißt, das ist auch nochmal was, was ich, auch wenn ich die Kampagne schon kenne, wo ich nochmal zusätzliche, etwas kürzere, novellenlange Geschichten halt bekomme, die auch in Aventurien spielen und die einen Zusammenhang mit dieser Kampagne dann haben können.
Okay, damit haben wir, glaube ich, für alle was dabei. Für die Leute, die zuhören, die Romanreihe kennen und vielleicht noch nicht gelesen haben oder einsteigen wollen, aber noch unentschlossen sind. Ich denke, damit hat der Robert uns genug Geschmack oder Lust auf die Bücher gemacht. Sven, wenn du jetzt nochmal runterdampfen müsstest, was wäre denn das Stärkste an der Romanreihe und was wäre denn das Schwächste an der Romanreihe?
Das Stärkste, also es gibt viele Stärken, finde ich. Eine der ganz großen Stärken sind aus meiner Sicht die wirklich tollen Nebenfiguren, das hatte ich ja schon gesagt. Eine weitere Stärke, das ist mir aber jetzt gerade erst aufgefallen, als ich es nochmal gehört habe in dem Fall. Und ich habe gelesen bis inzwischen Band 8 komplett, Band 9 liegt hier, der ist demnächst dran. Jetzt habe ich, wie gesagt, Band 1 nochmal gehört. Und das, was Robert eben schon angesprochen hat, ne, so diese Anker, die gelegt wurden, die habe ich jetzt natürlich viel intensiver wahrgenommen, weil ich weiß, wie es weitergeht, als beim ersten Mal lesen. Das hat irgendwie noch einen wahnsinnigen Zusatzreiz, das Ganze irgendwie nochmal anzugehen. Also ich habe gerade heute pünktlich zum Podcast den Band 1 zu Ende gehört und mein Gedanke war, eigentlich könntest du dir die anderen jetzt auch nochmal anhören. Einfach weil es nochmal ein anderes Feeling war, weil ich eben weiß, was hat das jetzt mit der dunkelhaarigen Badenixe und Tjorne und Hylstir dazu auf sich und warum hat Salarin ein sternförmiges Mal so, ne? Also diese Andeutungen, die mit denen man beim ersten Mal lesen eigentlich gar nichts anfangen kann, also so gefühlt, das ist ja auch das, was du zurückgemeldet hast, die haben dann schon sehr viel mehr Bedeutung und man hat so einen Aha-Effekt. Ach, da wurde das schon mal erwähnt. Das ist mir beim ersten Mal lesen überhaupt nicht so aufgefallen. Das finde ich total stark. Also das war jetzt beim mein Aha-Erlebnis nochmal beim erneuten Hören.
Was auf den Punkt bringen würde, es ist durchkomponiert. Also es steht fest, was passieren wird und das ist halt auch schon mit der Arbeit am ersten Band ist klar, was im 12. Band passieren wird, ne? Und das fühlt sich auch so an. Ich meine, für mich fühlt es sich so an, als wäre halt was rausgenommen, was halt später passiert oder sowas. Also ja, man kann sich dann denken bei den ein oder anderen Sachen, dass das später nochmal auftaucht, gerade mit Beorn und Galein. Aber ja, absolute Stärke auf jeden Fall. Es fühlt sich an, als wäre es fertig. Es wäre ein fertiges Abenteuer, was man halt wiederentdecken kann.
Ja, was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, das ist auch je nach diesen Spannungsbögen manchmal unterschiedlich. Also manche sind tatsächlich schon von Anfang an festgelegt. Also seit unseren ersten Arbeitstreffen, die wir so hatten, gibt es so einige Handlungsstränge, zumindest mal grob klar ist, was soll da passieren und wo auch klar ist, das läuft bis dann und dann in der Saga, bis Band 12, bis Band 11, dann wollen wir es abschließen. Es gibt auch andere Sachen, die sich natürlich einfach ergeben aus dem Schreiben, wo man merkt, man hat jetzt hier eine Figur, die eigentlich eine Nebenfigur ist, die aber eine gewisse Stärke entwickelt und einen gewissen Platz für sich beansprucht und wo man auch noch mehr draus machen kann aus dieser Thematik. Mhm. Und ich erinnere mich sehr lebhaft daran, dass ich eine von diesen Figuren, also die wirklich einfach so aus dem Schreibprozess raus entstanden und wichtig geworden ist, dass ich mich da entschlossen habe, ich möchte die jetzt nicht so versickern lassen, sondern der gebe ich jetzt einen würdigen Abgang. Und habe da mit Bernhard drüber telefoniert. Und ich habe jetzt eben noch sehr genau im Gedächtnis, dass es da mehrere Sekunden still war am Ende der Leitung. Also dass er da wirklich auch für sich mal überlegen müsste, was bedeutet das, wenn wir diese Figur jetzt umbringen. Also das passiert auch jetzt immer noch, auch beim 10. Band noch, dass wir uns da noch so Sachen überlegen, was wir da jetzt machen wollen, wie wir es machen wollen und so. Das war früher immer ein sehr gutes Thema für die Autofahrten zu irgendeiner Convention oder zu irgendeiner Lesung. Da konnte man sich gut darüber unterhalten, was man denn jetzt so in den kleineren Spannungsbögen noch rausholen möchte. Aber ich wollte noch Schwächen.
Und Sven, die größte Schwäche, die du in der Reihe siehst?
Ehrlicherweise spontan richtig fiese Schwächen fallen mir nicht ein.
Aber dann nimm doch einfach den ersten Band, wenn es übersichtlich
sein soll. Genau, wenn wir es jetzt auf den ersten Band beziehen, ich finde, aber auch weil ich die Folgebände kenne, ich finde, im ersten Band bleibt Beorn für mich persönlich noch ein bisschen blass. Ja, es ist so angedeutet, dass er schon so ambivalent ist und so ein, ja, wie habt ihr es vorhin genannt, angepasste Moral hat.
Verschobene Moral.
Verschobene Moral. Das wird zumindest angedeutet. Ich finde, das wird in den Folgebänden noch erheblich deutlicher. Im ersten Band ist es für mich zumindest so, dass hier eigentlich ein relativ deutlicher Protagonist und ein deutlicher Antagonist aufgebaut werden, während das in den Folgebänden so sich ein bisschen abschwächt. Also man hat da nicht mehr nur Schwarz und Weiß. Auch Beorn bekommt immer mehr Facetten, die einem als Leser vielleicht auch ein bisschen sympathischer sind. Der ist nicht mehr nur der Böse. Wie gesagt, das ist jetzt nicht vollkommen so im ersten Band, aber er ist im ersten Band noch ein bisschen blasser, als er es für mich dann in den Folgebänden ist. Ansonsten finde ich, hat der Roman nicht so viele Schwächen. Also ich habe jetzt im Prinzip schon ganz viel Lob ausgeschüttet. Ich bin als ehemaliger DSA-Spieler wirklich gut abgeholt worden, habe die Charaktere, die es in der Kampagne gab, wiederentdecken dürfen mit neuen Facetten, mit neuen Beschreibungen, habe einen tollen, wenn auch extrem harten Prolog bekommen, der einfach neu war. ich bin sehr begeistert von diesem Buch.
Es fällt dir schwer, Schwächen zu finden. Na gut, ich denke, meine Schwächen,
tut es.
Meine Stärken und Schwächen, die ich im Roman sehe, habe ich schon zu Genüge ausgebreitet. Robert, wir geben jedem Autoren, der uns hier im Warpcast besucht oder jedem Medienschaffenden, der uns besucht, die Möglichkeit, am Ende des Podcasts auf ein Projekt hinzuweisen, was ihm sehr am Herzen liegt und worauf er vielleicht die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer lenken möchte. Gibt es da was, von dem du uns berichten möchtest?
Also ich sag das jetzt einfach mal so, es erscheint demnächst zu meinem Lieblingsfranchise, nämlich zu Dune, ein Rollenspiel bei Ulysses Spiele. Also es gibt's jetzt schon, ich weiß nicht, ob es schon im Druck ist, aber auf jeden Fall ist es angekündigt und man kann sich schon ein bisschen angucken auf Englisch. Das heißt Abenteuer im Imperium. Und da bin ich natürlich in meinem Fanboy-Modus. Und vielleicht sind das andere auch. Es passt jetzt leider nicht so zur Fantasy, weil es ein Science-Fiction-Franchise ist. Aber wenn du fragst, wo so mein Herz ist, da bin ich wirklich so im Fanboy-Modus. Da kann man, das ist vielleicht auch für die Rollenspieler nochmal interessant, man kann da nicht nur das auch, aber nicht nur eine Figur spielen, also einen Charakter spielen, einen Player-Charakter spielen, sondern der Ansatz ist der, dass die Spielerfiguren alle deswegen zusammen etwas unternehmen, weil sie demselben Adelshaus angehören oder verpflichtet sind. Und man kann in diesem Spiel auch dieses Adelshaus ein bisschen mitentwickeln. Und da schlägt natürlich dann wieder das Herz des Weltenbauers in mir, der dann da so ein bisschen auch was entwickeln kann. Also da würde ich empfehlen, da mal einen Blick drauf zu haben, wenn das da kommt. Ich glaube, es soll im Herbst dann erscheinen, passend zum neuen Kinofilm.
Und passend zum neuen Kinofilm wird es auch eine Warpcast-Ausgabe von Biblioholics zum Thema Dune geben. Robert, zum Abschluss des Podcasts und bevor wir uns hier verabschieden, möchte ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken und möchte dir die Pistole auf die Brust setzen und dich schon mal einladen für unsere Periroden-Podcast-Woche im September vom 8. bis zum 15., in der wir eine Woche lang zu jedem Tag eine neue Podcast-Folge mit Beteiligten an der Serie, wie jetzt hier dem lieben Robert oder halt Fans und Fanorganisationen machen wollen. Wenn es sich einrichten lässt, würden wir dich gerne wieder begrüßen hier im Warpcast. Diesmal dann zu dem Thema Periroden, nämlich genauer 60 Jahre des alten Herren. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören könnten. Und bis dahin möchte ich euch verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mal wieder über ein bisschen Fantasy zu sprechen, was nicht J.R.R. Tolkien ist. Und im Genaueren auch mal mit einem Autoren zu sprechen über das Thema. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich denke, wir hören uns demnächst wieder. Wenn es heißt, Sven, was werden wir als nächstes besprechen?
Die Elfen.
Und schauen wir mal, ob der Bernhard Hennen uns dann besuchen kommt. Mit ein bisschen Glück wird das auch passieren. Da wäre ich ganz, ganz großer Fanboy. Das muss ja jemand anderes moderieren, dann bin ich starstruck. Aber bis dahin, auf Wiedersehen, Robert. Hat mir viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen, Sven. Oder auf Wiederhören, entschuldigt. Und dann hören wir uns spätestens im September.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Bis dahin. Tschüss.